hallo mal wieder, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch im neuen Jahr zu einer neuen Folge von Thunerts Thema. Drehen soll sich heute alles um den schwedischen Medienmogul Jan Stenbeck, dessen kontroverses Wirken seit kurzem in einer Miniserie im ZDF zu sehen ist. Ausgewählt habe ich die Thematik, weil Stenbecks Vorgehen große Konsequenzen für die TV-Landschaft hatte. In Schweden nämlich. Dort verlagerte er den Fokus des elterlichen Unternehmens von Holzindustrie und Stahlherstellung zu Medien und Telekommunikation. 1987 gründete er dann Schwedens ersten kostenlosen, werbefinanzierten Fernsehsender. Aus London heraus. Auch wenn die Serie meiner Meinung nach einige erzählerische Schwächen durch Zeitsprünge aufweist, die gravierenden Umbrüche nicht optimal fühlbar machen, ist sie für Fernsehbeobachter durchaus interessant. Geschrieben wurde das Skript übrigens auf Basis der Stenbeck-Biografie von Per Andersen, mit deren Verleger Svante Vähler ich sprechen konnte. Auch er hat sich lange mit dem eigenwilligen Senderchef beschäftigt. Ja, ich begrüße jetzt meinen Gast Svante Vähler. Jan Stenbeck war eine Person, über die Bücher geschrieben wurden, über die internationale TV-Serien jetzt neuerdings auch produziert wurden. Svante, was glaubst du denn, warum war Jan Stenbeck eine Person, die heutzutage noch von sich reden macht?
Weil sein Imperium steht noch. Er hat ein Imperium gegründet oder umgelenkt zum Medienimperium. Und die steht, ja. Die Familie macht es weiter, ist plötzlich gestorben, als junger Mann gestorben, da sind die Kinder reingestiegen. Also die Geschichte geht weiter. Aber von Anfang an handelt es davon, dass er kommt aus einer nicht berühmten, aber eine berüchtigte Familie. Der Vater war auch Anwalt, war im schwedischen Wirtschaftsleben sehr bekannt. Es gab einen sehr interessanten Familienstreit, was auch im Fernsehserie vorkommt.
Genau.
Die Schwester war schwedische Außenminister, mit einem Politiker verheiratet, einem Hinterbänkler oder Hinterbänkler, sagt man mal auf Deutsch. Da gab es einen Streit zwischen den Geschwistern. Der Stenbeck kam aus den USA zurück, hat das Imperium erobert und hat es umgewandelt. Das Geld war im Wald, das war schwedische sozusagen
Forstwirtschaft?
Ja, Forstwirtschaft, was ja ein Basis der schwedischen Wirtschaft seit 100 Jahren ist. Aber das war ihm natürlich zu langweilig. Wälder oder Bäume, da pflanzt ein Baum und 60 Jahre später kann man das abholzen.
Und da wurde der wollte schneller.
Da wusste er ein bisschen von Media und wollte in Media eindringen und wollte auch zerstören. Stenbeck war ein Creative Disruptor.
Creative Disruptor, okay.
Der war einer, die sich nicht an die alte Gewohnheiten hielt oder die alte Regeln folgen wollten, sondern er wollte was machen und er wollte Werbung und Werbefernsehen in Schweden installieren oder einführen, was gegen den schwedischen Kultur, politisch sowie kulturelle Kultur, sprach. Aber das war sein Reiz, das war der Reiz, dass es gegen
Reiz.
Etwas war.
Das umschreibt ja auch ganz gut einen Charakter. Auf jeden Fall, welche Rolle das Werbefernsehen im Schweden vor allen Dingen auch dann in den 80ern eingenommen hat, da kommen wir auf jeden Fall dann später noch drauf zu sprechen. Wenn wir jetzt nochmal an die Anfänge gehen. Er hatte ja dieses Unternehmen, wie hieß es jetzt nochmal?
Das war die alte Forstwirtschaft, Comvik.
Comvik, genau, ja. Genau, also die waren ja, du hast es eben schon angedeutet, einmal Forstwirtschaft, aber auch auf Stahl waren die ja, fokussiert, so. Und als dann der Vater von Jan Stenbeck verstorben ist und er dann praktisch in die Rangfolge kam, die Firma zu übernehmen, hat er ja praktisch.
Er ist im Rangfolge, er hat einen älteren Bruder.
Ja.
Gestorben.
Genau, ja, genau. Als er dann verstorben ist, kam Jan Stenbeck. Genau. Ja, also dieser Wechsel dann praktisch von Stahl und Holz auf Mobilfunk. Glaubst du, dass das wirklich etwas war? Also in der Serie zum Beispiel wurde es auch so dargestellt, dass das tatsächlich auch eine Branche war, die in der Krise war. Also eigentlich tatsächlich in Schweden keine Zukunft hatte, weil zum Beispiel das dort zu produzieren zu teuer war, weil zum Beispiel Arbeitskräfte in anderen Ländern günstiger waren und er dann umschwenken musste. Glaubst du, dass das ein Alibi war oder glaubst du, dass er einfach Lust hatte, etwas anderes zu machen?
Er wollte was anderes machen.
Okay.
Aber er wollte eigentlich nicht da reinsteigen. Er wollte in Amerika bleiben, aber der Druck der Familie und vor allem der Druck der Mutter war zu stark. Er musste, das war ja auch so eine Familie, man kann einem Sohn sagen, das musst du machen. Dann stieg er rein, aber dann hat er sich ausgesucht, etwas interessanter als Wälder und Stahl.
Okay,
Wälder und Stahl sind noch Basindustrien in Schweden.
Ja.
Das beruht unser Wohlstand, aber das ist ziemlich langweilig für einen jungen Amerikaner. Er ist von Amerika geformt und er hatte Lust auf etwas umzusteigen.
Im Film gab es dann zum Beispiel auch eine Szene, wo dann zum Beispiel Stenbeck über das Firmengelände gefahren ist und Arbeiter haben an seinem Auto randaliert und demonstriert, um zu sagen, ich bin abhängig von diesen Arbeitsplätzen. Wenn du meine Arbeitsplätze streichst, werde ich arm. In der Serie wurde es so dargestellt, dass Stenbeck durchaus irgendwie vielleicht so ein bisschen Bedenken hatte und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ihm dieses Schicksal dieser Arbeiterinnen und Arbeiter nicht ganz egal war. Was war er denn so für ein Typ? War er eher so pragmatisch, dass er gesagt hat, diese Arbeiter interessieren ihn eigentlich nicht, oder war er da zerrissen?
Das kann ich nicht so richtig beurteilen, weil es kann sein, dass das ein dramaturgisches Ding ist.
Ja.
Ich kenne nicht von öffentlichen Auftreten von Stenbeck, wo er Sympathie mit Arbeiten oder Sympathie mit hatten. Der war ein Alleingänger. Das kommt auch das Buch, die Per Andersson über ihn geschrieben hat, aber auch im Fernsehserie. Er war ein Alleingänger, ein nicht zu glücklicher Mann. Ob er was für bestimmte Gefühle für entlassene Arbeiter hatten, weiß ich nicht. Er wollte siegen. Er war ein wahnsinnig ehrgeiziger Mann, aber auch sehr, sehr intelligent. Und hatte diese Idee, dass man kann, wenn ein Hindernis da aufsteht, das war ein Reiz für ihn. Er war im schwedischen sozialdemokratischen Schweden, im sozialdemokratischen Schweden erwachsen worden. Und Schweden war ja sehr reich, aber auch sehr reguliert. Also in den 70er, 80er Jahren war alles reguliert und besonders, wenn es um Fernsehen ging. Solche Regulierungen hat ihn natürlich
gestört.
Und da fing er mit Mobilfunk an und dann ging er zu den Medien über. Creative Disruptors, die funktionieren so. Also die sehen ein System und die schauen sich dieses System an und sagen, wo komme ich durch? Wahrscheinlich war es ihm wichtig, sehr viel Geld zu verdienen. Mir scheint es, dass der Ehrgeiz wichtiger war. Es
gibt
auch ein kleines Thema in der Familie. In Schweden gibt es eine Finanzfamilie namens Wallenberg.
Genau.
Was gibt es nicht in Deutschland? Eine Familie, die 10-15% der totalen Wirtschaft kontrolliert. Das ist mehr als Rothschild in Amerika. Also Schweden ist
für
diese Familie bestimmt. Diese Familie war ein Hassobjekt von Stenbeck.
Stenbeck,
Das hat er auch angereizt, etwas zu machen, die Wallenberg absolut nicht kontrollieren könnten.
Also die auch zu übertreffen und noch größer zu werden als die. Ja.
Die sind da ein bisschen langsam, wenn es um Medien und Mobilfunk geht. Also weil Mobil und Telefon war ja natürlich 100% Staat. Und da suchte er seine Wege. Also Mobilfunk eine Weg und mit den Medien einen anderen Weg.
Was glaubst du denn, du hast ja gesagt, er war so dieser Disruptor und du hast auch gesagt, er war sehr geprägt von der amerikanischen Kultur und Sozialisierung, wo er lange Zeit dann war. Warum war eigentlich Jan Stenbeck derjenige, glaubst du, der so zu diesem Disruptor wurde und der praktisch sich so über dieses amerikanische Modell so definiert hat. Ist das mit seiner Kindheit zu erklären, durch seine Ausbildung? Weil zum Beispiel, er hat sich ja sehr unterschieden von seinen Geschwistern und man fragt sich irgendwie, wie hat er es dann von sich aus geschafft, so auch diesen Zugang in diese damals noch sehr digitale Welt irgendwie zu finden, eben sich mit Satelliten zu beschäftigen, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich ein neues Modell finden, um damit den Mobilfunk zu revolutionieren. Was glaubst du, wie hat sich dieser Zugang für Jan Steenbeck ergeben?
Erstens, er hat ja das Kapital.
Ja.
Das war sehr, sehr wichtig. Die Wälder lagen da, die Stahlindustrie lag da, er hatte das Kapital. Mhm. Manche sind ja vielleicht noch intelligenter als er, aber die hatten
okay.
kein Kapital, der konnte ja. das kontrollieren. Und mhm. nach dem Streit mit den Geschwistern hat er das Kapital total kontrolliert. Mit Unterstützung von der Mutter. Wie soll man das sagen? Er hatte Ideen. Er hatte Lust, das zu durchführen, hat auch knallhart gearbeitet, hat auch seine Mitarbeiter so angeführt, aber war irgendwie, man kann ja auch sagen, schlau. Mhm. Er wusste zum Beispiel, wenn es um den Medien geht, das Geld lag ja in dem Werbefernsehen. Das war klar und dann ging in diesem Weg über England. Also es war verboten in Schweden ein kommerzielles Fernsehsender aufzubauen, aber es stand nicht im Gesetz, dass man nicht aus dem Ausland nach Schweden Werbefernsehen schicken
so,
könnte.
Genau.
Also dann ging ich nach London. Der wusste was von Technik. Mhm. Und er hat immer gesagt, dass wie ist dieser Slogan aus dem Buch? Politik schlagt Geld.
Ja.
Technik schlagt Geld und
Politik. Okay.
Also er wusste, wenn der den Technik kontrolliert, kontrolliert den Rest. Schau dich mal die Tech-Firmen an heute.
Wenn man das heutzutage sieht mit KI, also, dann würde man sagen, das war eine zukunftsweisende These, ja, die er da aufgestellt hat, auf jeden Fall.
Der Technik, also wer der Technik kontrolliert, der hat dann so einen Vorsprung und kann dann Kapital akkumulieren. Aber zurück zum seinen Ansehens bauen. Also er wusste, mit Werbefernsehen ist man nur ein kommerzieller Figur in Schweden. Deswegen hat er auch eine Zeitschrift gegründet.
Aha.
Eine sehr elitäre, interessante Zeitschrift. Der war auch gut. Da waren gute Journalisten dabei. Und die haben gesagt, ihr habt freie Hände. Ich mische mich nicht ein. Und hat er getan. Aber da hat er führende Leute angestellt. Und vor allem Leute, die in Politik tätig gewesen waren, aber in bestimmte Positionen. Sehr viele davon waren Maoisten, also Kommunisten, die meiner Meinung nach ziemlich einfach umgestiegen sind ins kommerziellen Welt. Und wir wissen, dass Steenbeck hat es genossen, genau solche Leute
zu
kaufen sozusagen oder ein.
Okay.
Und da gab es auch einen Vorteil. Kommunisten waren nicht so viel an Information und echte Nachrichten interessiert, sondern auch Propaganda. Ein Teil vom Kommunismus. Die Wahrheit ist weniger interessant als die Wirkung.
Und
da ist man sehr brauchbar im kommerzielles Fernsehen oder kommerzielle Zusammenhänge überhaupt. Weil das ist viel wichtiger als Wahrheit oder Kommunikation. So sehe ich das.
Dafür
habe ich keine Beweise, aber ich weiß, wie viele Kommunisten, Ex-Maoisten dabei waren.
Ja, glaubst du denn, dass er das so besetzt hat, weil er wirklich eine politische Agenda hatte oder weil er einfach praktisch sich als Wirtschaftsunternehmen dadurch irgendwie stärken wollte, um praktisch seinen Kommerz und seinen Gewinn zu steigern? Oder was mit was für einer Einstellung und mit was für einer Motivation ist er da reingegangen, meinst du?
Ja, vor allem ging es um Kommerz.
Okay.
Das war wahrscheinlich nur eine Art Witz, aber die waren brauchbar. Das waren winzige Parteien mit großer Wirkung. Das Wichtige
ist
das mit Technik und wie man die etablierte Strukturen umgehen kann. Also wenn man Steenbeck anschaut heute, sieht er als Modell für die Leute, die Disruptors aus den vergangenen 2 Jahrzehnten. Ein Bill Gates, ein Elon Musk.
Elon Musk wollte ich gerade sagen,
Der hätte was von Steenbeck lernen können. Der Umfang, das Kapital war ja viel kleiner. Für Steenbeck war Schweden genug. Ein Steenbeck heute wäre ja Schweden als Dorf bezeichnen.
War er denn wirklich ein TV-Fan? Also zum Beispiel gibt es in der Serie so eine Szene, wo er, glaube ich, im Bademantel im Bett liegt und irgendwie Süßigkeiten isst oder so und genüsslich vorm Fernseher liegt. Also hatte er tatsächlich für das Fernsehen was übrig und ist er durchaus vielleicht auch zumindest zum Teil mit einer idealistischen Einstellung und emotionalen Einstellung rangegangen zu sagen, ich will irgendwie die Fernsehkultur in Schweden prägen? Meinst du, dass das auch mit eine Rolle gespielt hat oder glaubst du eher, dass das zu vernachlässigen ist?
Also das mit dem Genießen war sein Ding. Ob er seine eigene Sendungen so viel genossen hat, das weiß ich nicht. Also die
okay.
waren ja wahnsinnig schlecht. War ja wie die italienische Tutti Frutti.
Okay.
Also das Schlechtestmögliche. Keiner kann sich an so an die Sendungen erinnern heute.
Aha.
Also andere Sendungen aus der Zeit sind ja irgendwie als schwedische Folklore eingegangen.
Ja.
Die Sendungen waren nur kommerziell und nur da, um die Werbung anzuziehen.
Also bei TV3 gab es solche Sendungen nicht, die irgendwie legendär geworden sind oder die man sich heute noch erinnert. Nein.
Ich bin ja kein TV-Experte.
Ja.
Aber ich denke, das waren nur Dinge für den Tag. Ob er das genuss, ich weiß es nicht. Im Serie sieht es ja so aus, als ob er allmählich so allein, einsam geworden
genau.
ist. Was auch stimmt, das Familienleben war nicht seine Stärke, glaube ich. Die Frau wollte zurück nach Amerika.
Mhm.
Aber was sein Gerücht in Schweden war, dass er war ein
Fresser.
Er saß und er fraß sich
zu. Ja.
Das ist die Geschichte. Es wird von manchen von seinem Fressfreunde, weil er hatte Fressfreunde. Er hatte ein Lieblingsrestaurant in die alte Stadt in Schweden. Aber da saß er und da konnte er zu jeder Zeit, tags und nachts, sein Essen bekommen. Also er ging rein und sagte, jetzt das Essen. Und das war Fett und Wein.
Fett und Wein.
Er wurde ja größer und größer. Sieht man ja auch in Fernsehserie. Das Gerücht war, da sitzt er und frisst sich zum Tode. Das ist, was wir wissen vom Genuss.
Mhm.
Ob er das Fernsehen... Also ich glaube... Ich kann
du meinst, es war eher Mittel zum Zweck, um Geld zu verdienen.
Ja, er war kein Zyniker, aber
ja.
er wollte siegen und vielleicht...
Mit okay.
Solche Leute ist ja ein Problem, wenn sie schon gesiegt haben. Was denn? Es gab ja nicht so viel mehr zu verändern in Schweden. Das Werbefernsehen war da, das Mobilfunk war da. Das ist ja noch bedeutend.
Ist denn dieser Wechsel, also du hast das eben schon mal angesprochen, es war ja so in den 80er Jahren dann, ab 1987, dass dann praktisch dieses Verbot, dieses Werbeverbot im schwedischen Fernsehen praktisch gefallen ist. Und eben halt auch Stenbeck dann sozusagen diesen Fernsehsender, diesen privaten Sender, der dann über Satellit auch verbreitet wurde, damals eben dort Werbung platzieren konnte. Ist es denn so, dass sich diese Art und Weise, wie Fernsehen gemacht wurde, damals dann in Schweden nachhaltig dadurch verändert hat? Also auch zum Beispiel haben die anderen Fernsehsender darauf reagiert, dass die dann auch zum Beispiel eher leichtere Programme in ihren Programmablauf genommen haben? Oder wie war das? Kannst du da was zu sagen?
Stimmt ja, aber das stimmt nicht für den Öffentlich-Rechtlichen.
Aha.
Es gibt ja keine Werbung in Öffentlich-Rechtlichen.
Ja, ja.
Da haben wir die zwei Hauptkanäle und dann auch eine SWT Play, also eine Streaming.
Streaming-Dienst,
was sehr, sehr erfolgreich ist.
Also
die schwedische Öffentlich-Rechtlichen sind viel erfolgreicher als jede andere Fernsehunternehmen in Europa. Aber wir haben ja auch alle anderen Kanäle. Und jetzt haben wir ja genauso viele Kanäle wie alle anderen Länder auch. Und die sind ja vom kommerziellen Fernsehen sehr, sehr geprägt.
Also war das so, dass dann zum Beispiel vorher eher Wissenssendungen zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk liefen und dann nach diesem, ich sag es mal, nach dieser Evolution in den 80er Jahren dann auch immer mehr Unterhaltungssendungen? Also ist das so, dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Schweden inzwischen auch viele Unterhaltungssendungen laufen, im Gegensatz zu früher, kann man das so sagen oder eher nicht?
Einige, aber genau nicht so wie er das gemacht hat. Das
haben
andere Kanäle, andere Unternehmen aufgenommen.
Also
der öffentliche Rundfunk hat sich natürlich verändert, ist ja
nicht
so belehrend wie in den 80er Jahren. Ist viel, viel moderner. Also ist zum Vergleichen mit ZDF und ARD. Also Vertrauenswert hat riesige Vertrauenswerte. Und dieses kommerzielle Fernsehen, keiner traut diesen Kanäle etwas zu. Also das
okay.
ist nur zum Unterhaltung da.
Okay.
Es gibt einen kommerziellen Kanal, der irgendwie vom Staat gefördert ist, also eine halbe
ja.
Ding, die gute Nachrichten bringen und auch ein paar Dokusendungen und so, aber viel Werbung. Aber die wurden als Alternative zu öffentlich-rechtlichen vom Staat gefördert sozusagen. Ein bisschen
wie
Channel 4 in England. Aber öffentlich-rechtlichen in Schweden natürlich beeinflusst, aber nicht in dem Sinn, dass man sieht, da hat Stenbeck was bewirkt.
Das okay. ist
das allgemeine Veränderungsklima, der das bewirkt hat, mehr als Stenbeck.
Ja, vielleicht zum Abschluss, vielleicht können wir nochmal darauf blicken, wie es, also die Serie ist so zu Ende gegangen, Stenbeck ist dann verstorben an einem Herzinfarkt und es war aber dann unklar, das war 2002, wie es weitergehen wird mit seinem Unternehmen. Jetzt habe ich soweit gelesen, dass dann ja praktisch seine Tochter da war, die dann das Unternehmen übernommen hat, aber die Lage war ja, weil der Tod auch plötzlich kam, sehr unklar. Wie hat sich das dann im weiteren Verlauf dargestellt? Also führt die Tochter dieses Unternehmen heutzutage noch oder wie waren die weiteren Entwicklungen dann bis heute?
Wie ich das verstanden habe, sie führt es wieder.
Aha.
Sie hat es viele Jahre geführt, hatte ein paar sehr Ratgeber aus der Wirtschaft zu sich genommen,
ja.
Hat gute Arbeit geleistet, dann ist sie plötzlich weg. Das sind ja noch drei Geschwister aus der Ehe und dann ein außereheliches Kind. Stenbeck mit einer Frau, die im Restaurant arbeitet, hatte.
Jetzt ja, ist
der
stimmt.
Sohn, der vierte Sohn, anerkannt.
Aha.
Die sind rausgekauft worden.
Okay.
Also es ist Christina, die jetzt wieder, glaube ich, sie ist Vorstandsvorsitzende wieder.
Aha.
Also die Familie kontrolliert noch das Unternehmen, aber es war nicht ohne Streitereien. Andere Schwester hat mehr Wohltätigkeit Arbeit geleistet. Und der vierte hat das Geld genommen und was war er Privatperson, glaube ich.
Okay. Aber die besitzen mit dem Unternehmen TV3 benutzen die auch noch? Besitzen die auch noch?
Das gehört ja zum Imperium.
Das gehört immer noch zum Imperium. Haben die heutzutage eine politische Agenda, die mit diesem Sender verfolgen oder?
Nee, die sind ganz unpolitisch. Das war eigentlich Stenbeck auch. Keine Agenda war kein Linker, kein Rechter, kein Mittelmann.
Okay.
Ihm galt das Siegen, das ist mein Eindruck. Ihm galt das der Kampf. Er wollte ja diese Sozialdemokratie den Finger zeigen. Und wenn es um Fernsehen geht, hat er ja auch das machen können. Aber es stimmt auch, dass in Schweden die Öffentlich-Rechtlichen eine sehr, sehr starke Stellung haben.
Ja.
Das kann damit zusammenhängen, dass die den Kampf aufgenommen haben. Also wir müssen besser sein, wenn die Konkurrenz da ist.
Also du meinst, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Schweden ist durch diesen Konkurrenzkampf eher gestärkt hervorgegangen?
Ich würde sagen, ja. 80% der Schweden hat ein großes Vertrauen in den großen Fernsehen und Rundfunk.
Ja.
Das ist in Europa eine gute Ziffer.
Sicherlich, ja.
Ich denke schon, dass die den Konkurrenz genützt haben, um besser zu werden und nicht nur sauer zu werden.
Ja, bis hierhin, vielen Dank, Svante. Wo haben wir dich denn jetzt eigentlich erwischt? Wo sitzt du denn eigentlich gerade?
Ich sitze gerade in meinem Zuhause, in meinem Haus in Stockholm.
Ach, in Stockholm, okay. Das war jetzt die Information, die noch ein bisschen internationales Flair bringt in diesen Podcast, der sich ja auch heute mit einem internationalen Thema auseinandergesetzt hat. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank ja für die interessanten Einblicke, die du uns gegeben hast.
Ich danke auch.